Wir haben ja am Freitag haben wir die wir haben den Tod Jesu, wir haben uns daran erinnert, was er für uns getan hat. Und ich habe das Gefühl, dass wir mit dem Tod Jesu eigentlich immer sehr viel was anfangen können, wir Christen, weil er ist ja für unsere Sünden gestorben, für all das, was ich in meinem Leben verbockt habe, da, wo ich gegen Gott falsch gehandelt habe, da, wo ich gegen andere Menschen falsch gehandelt habe, da, wo ich das nicht mehr wegmachen kann, wo ich mein Gewissen selbst nicht mehr sauber machen kann, leer kriegen kann, reinkriegen kann, da kommt Jesus in mein Leben hinein und er stirbt für meine Schuld, er stirbt für meine Sünde und macht mich frei. Ja, und das heißt, da kann ich ganz praktisch zu Jesus kommen, ich kann Buße tun, also ein Umkehrgebet sprechen, in mein Leben einladen und dann diese Vergebung erfahren. Aber heute feiern wir ja die Auferstehung. Und ich habe mich gefragt, was bedeutet für mich eigentlich die Auferstehung? Ich glaube, wir denken viel mehr an das Kreuz, dass Jesus für uns gestorben ist. Aber was bedeutet ganz konkret für mich die Auferstehung? Also auch praktisch gesehen, was verändert sich dadurch in meinem Leben, dadurch, dass ich weiß, dass Jesus von den Toten auferstanden ist? Und da dürft ihr kurz jetzt in euch gehen und euch melden. Josef, du kriegst das Mikro und musst hier durch die Gegend laufen. Bisschen Sport machen, Morgengymnastik sozusagen. Wer was sagen möchte, ganz konkret, was bedeutet für dich die Auferstehung Jesu? Auch praktisch, was verändert sich in deinem Leben dadurch? Kreuz, haben wir ja schon drüber gesprochen. Aber jetzt die Auferstehung selbst. Ist es nur ein cooles Ereignis gewesen vor 2000 Jahren?
Sieg. Ich stehe auf der Siegerseite, immer.
Amen.
Ja, ich bin ja mit Jesus auferstanden, so sagt das die Bibel. Und ja, das ist auch meine Erfahrung. Ich bin mit Jesus auferstanden. Ist zwar immer ein Kampf, dieses auch im Alltag wirklich anzunehmen anzuwenden, einzusetzen. Aber es ist großartig, mit Jesus auferstanden zu sein und mit ihm zu leben.
Mhm. Vielen Dank.
Dann erkennen wir auch, dass Gott so mächtig ist, dass er selbst den Tod bezwingt. Mhm.
Es ist der Grund, warum ich hier sitze, der Grund, warum ich vorne auf der Bühne stehe teilweise, der Grund, warum ich singe, der Grund für alles Gute in meinem Leben.
Vielen Dank.
Nachdem Jesus auferstanden ist, hat er gezeigt, dass er immer gegenwärtig ist. Er konnte irgendwo auftauchen und das hat er ja auch versprochen. Und für mich ist das so wertvoll. Wenn man alleinstehend ist, egal in welchem Moment, ich kann immer mit Jesus reden, er ist immer da. Ich bin nie allein.
Vielen Dank.
Für mich bedeutet das, gerade wie John auch gesagt hat, ich darf mit ihm aufstehen und das bedeutet für mich, ich darf mit ihm in der Heiligung leben. Also dort, wo ich früher Fehler machen musste, muss ich sie nicht mehr tun.
Mhm. Vielen Dank.
Durch die Auferstehung habe ich die Hoffnung auf ein ewiges Leben.
Mhm. Dankeschön.
Jesus ist meine Hoffnung. Und das ist so wunderbar zu wissen und zu glauben. Ich werde einst bei ihm sein. Mhm.
Dankeschön.
Ich darf jeden Tag aufs Neue mich in seine Umgebung begeben. Mhm.
Jesus lebt in Ewigkeit und wir, die wir an ihn glauben, auch mit ihm. Das ist eine wunderbare Zusage. Mhm. Da freue ich mich schon riesig drauf.
Mhm. Ich auch.
Auferstehung bedeutet Sieg. Jesus hat den Tod besiegt.
Mhm. Können Sie mir helfen, bitte?
Natürlich, wir helfen gerne. Ich bin in einer komplett atheistischen Familie aufgewachsen.
Да, быть верующим было не просто не модно.
Also nicht zu glauben war nicht modern.
Да. И нам по телевизору все время показывали, говорили, что вот завтра, послезавтра мы вам покажем последнего верующего.
Und im Fernsehen haben sie immer wieder Sendungen gezeigt, wo sie gesagt haben, morgen zeigen wir euch oder übermorgen zeigen wir euch den letzten Gläubigen.
Но они забывали, что есть бабушки, которые качают колыбельки, не только телевизор.
Aber sie haben vergessen, dass es auch noch Omas gibt, die Babyschaukel hin und her wackeln.
Мои бабушки мне рассказывали о Боге, но я была абсолютной атеисткой, и только в 30, ну, где-то около 30 лет, как любой думающий человек, я начала искать Бога, ну, что там что-то есть, что мы не просто так.
Also mit 30 Jahren habe ich angefangen, mich zu fragen, ob es mehr gibt und angefangen, Gott zu suchen.
Я пробовала много духовных практик.
Ich habe viele geistliche Übungen praktiziert.
Я искала истину.
Ich habe die Wahrheit gesucht.
Мусульмане, буддисты, мне все рассказывали, что их вера самая
лучшая. Im Islam, im Buddhismus.
И, ну, как раз это были Меннонитские баптистские церкви, которые начали заходить после разрушения Советского Союза.
Und nachdem Russland zerbrochen ist, dann kamen die Baptisten und Mennoniten.
Да. И они мне опять рассказывали, что их вера самая лучшая.
Und dann haben sie ihr erzählt, dass unser Glaube der beste ist.
Я уже говорила, я уже это где-то слышала, это очередная вера.
Ich habe das schon damals gesagt, das habe ich schon irgendwo mal gehört.
И потом просто я... И потом я узнала о воскресении, и он был единственный Бог, который воскрес.
Und dann habe ich von einem Gott gehört, der für uns am Kreuz gestorben ist und der von den Toten auferstanden ist.
Он один воскрес, у всех остальных были могилы, мавзолеи.
Und dann, als sie diese Vergleiche gemacht hat zwischen den ganzen Religionen, war er der Einzige, der von den Toten auferstanden ist.
И потом чудом он просто пришел ко мне и сказал: «Я и есть истина, путь и жизнь».
Und dann hat sie ein Erlebnis gehabt, wo Jesus ihr begegnet ist und gesagt hat: «Ich bin ewig und ich bin der Weg des Lebens».
И уже 30 лет я иду за ним и собираюсь это делать до конца.
Und 30 Jahre folge ich ihm nach und möchte es auch weiterhin tun. Vielen Dank, спасибо. Ja, haben wir ein Zeugnis gehört? Na gut, ich glaube, ich übernehme mal. Danke, Josef. Ich werde nochmal gleich darauf zurückkommen, warum ich diese Frage gestellt habe. Wer kann sich eigentlich noch an meine letzte Predigt am Ostersonntag erinnern? Könnt ihr, ja? Und die davor? Eher weniger, ne? Weil die war ein bisschen angepasster. Die letzte war ein bisschen grausamer, unpassend, ne? So, aber. Danke, ja. Die war aus der Bibel. Ja, ich möchte mit euch heute, es ist eine meiner Lieblingsgeschichten und ich werde sie öfters aus meinem Munde hören, weil ich sie einfach genial finde. Ich liebe diese Geschichte. Wir lesen jetzt gemeinsam aus Lukas 22 ein paar Abschnitte und dann werde ich auf gewisse Sachen eingehen. Also, das war. Jesus ist von den Toten auferstanden, er ist schon ein paar Frauen oder einer Frau erschienen und hat sich ihnen gezeigt, hat mit ihnen gesprochen und jetzt gibt es hier zwei Jünger, die auf dem Weg nach Emmaus sind und da passiert etwas und das möchten wir uns jetzt gemeinsam anschauen. Am gleichen Tag gingen zwei von den Jüngern nach dem Dorf Emmaus, das 11 Kilometer von Jerusalem entfernt liegt. Unterwegs unterhielten sie sich über alles, was in den letzten Tagen geschehen war. Also, was war geschehen? Es gab einen Aufruhr in der Stadt Jerusalem. Viele Menschen haben geschrien, kreuzigen, kreuzigen. Und Jesus, der Menschen geheilt hat, der Wunder getan hat, der Menschen Hoffnung und die gute Botschaft gebracht hat, er wurde also ungerechterweise ans Kreuz genagelt. Und das war für die Jünger jetzt hier, die wirklich mit ihm verbunden waren, die mit ihm befreundet waren, die an ihn geglaubt haben, war das ein sehr dramatisches Erlebnis. Vers 15. Als sie so miteinander sprachen und sich Gedanken machten, kam Jesus selbst hinzu und schloss sich ihnen an. Ich liebe das. Ich liebe das, wie Gott sich so dazu gesellt in das Leben von diesen zwei Jüngern. Ja, also er kommt in ihr Leben hinein. Aber sie waren in Blindheit geschlagen und erkannten ihn nicht. Und hier können wir schon sehen, oder vielleicht auch nicht sehen, aber wir sehen hier, dass wie oft Gott eigentlich vielleicht auch in unser Leben hineinkommt, ohne dass wir es merken. Also er redet sogar mit ihnen, er redet mit uns vielleicht und wir realisieren das gar nicht. Und ich glaube, eines Tages, wenn wir vor Gott stehen werden, sei es in einem Weltgericht oder sei es wirklich in der Ewigkeit vor Gott in dem Himmel, ja, dann werden wir realisieren, wie sehr sich Gott eigentlich Mühe gegeben hat, um uns Menschen zu erreichen, um uns Menschen anzusprechen. Wie er auf Menschen zur richtigen Zeit unser Leben geschickt hat, wie er plötzlich Gedanken gegeben hat, wie er Gefühle geschenkt hat, wie er irgendwie irgendwelche Sonne geht auf, genau im richtigen Moment, oder die Wolken gehen auf oder wie auch immer. Gott redet zu uns Menschen und er versucht uns auf dem Niveau zu erreichen, wie wir es verstehen. Und wir erkennen es oft nicht, weil wir oft mit Blindheit geschlagen sind. Aber diese haben hier eine besondere Blindheit. Und dann fragt Jesus sie, was beschäftigt euch denn so sehr? Fragte Jesus, worüber redet ihr? Da blieben sie traurig stehen. In anderen Übersetzungen heißt es, da blieben sie niedergeschlagen stehen. Wer bist du? Hallo? Ja? Und dann heißt es hier, und einer von ihnen, er hieß Kleopas, sagte, hey, du bist wohl der einzige Mensch in Jerusalem, denn ich weiß, was sich in den letzten Tagen abgespielt hat. Das hat sich rumgesprochen. Ganz Jerusalem wusste Bescheid über das Ganze. Und die sind perplex über diesen einen Mann, der total so irgendwie ja, unvoreingenommen diese Frage stellt. Ja, was ist denn passiert? Worüber redet ihr? Und wahrscheinlich haben sie nicht verstanden, was dort wirklich passiert ist. Sie haben nicht verstanden, wie oft wir Menschen das auch nicht tun. Wir verstehen nicht so wirklich, was da am Kreuz passiert ist. Ja, wie es dann in Jesaja heißt, er hat unsere Strafe, unsere Sünde auf sich genommen, aber wir haben gedacht, er ist von Gott gestraft. Wir haben gedacht, er ist der Bösewicht. Aber am Ende hat er etwas getan, was wir erst viel später erkannt haben, ja auch in der Bibel auch. Was denn, fragte Jesus, sie erwiderten, naja, das mit Jesus von Nazareth, der ein Prophet vor Gott und dem ganzen Volk war, mit wunderbaren Taten und Worten. Aber unsere Hohenpriester und die Oberen haben ihn zum Tod verurteilt und ans Kreuz nageln lassen. Und jetzt kommt etwas, dabei haben wir gehofft, dass er der sei, der Israel erlösen würde. Hier sehen wir auch, also sie haben ihre ganze Hoffnung, ihren Glauben auf ihn gesetzt und dann hat sich diese Hoffnung nicht erfüllt. Und das hat sie erschüttert. Das kann bei uns auch im Glauben manchmal passieren. Also ich habe auch manchmal erlebt, wenn Menschen im Glauben zurückgehen wieder, weil sie kommen zum Glauben, sie haben eine gewisse Hoffnung an Gott. Und dann hat Gott diese Hoffnung nicht erfüllt und sagen sie, dann kann es nicht sein. Und sind sie enttäuscht von Gott und gehen weg. Genauso wie die Jünger hier, die nach Emmaus gehen, die bleiben nicht in Jerusalem zusammen mit den anderen Jüngern, sie gehen weg von dort. Sie haben gehofft und die Hoffnung wurde zerstört. Dann haben uns auch noch einige Frauen, die zu uns gehören, aus der Fassung gebracht. Sie sind am frühen Morgen an der Felsengruft gewesen, haben seinen Leichnam aber nicht gefunden. Als sie dann zurückkamen, erzählten sie, Engel wären ihnen erschienen und hätten gesagt, dass er lebe. Darauf gingen einige von uns zur Gruft und fanden es so, wie die Frauen berichtet hatten. Aber ihn selbst sahen sie nicht. Also sie gingen zur Gruft und mussten bestätigen, du, manchmal erzählen die Frauen auch die Wahrheit. Ne? Da, Jesus war nicht da. Scherz. Also, naja, aber irgendwie haben sie es nicht geglaubt. Wir sehen auch an anderen Stellen, sie haben das, es heißt sogar in anderen Stellen im Evangelium, sie hielten dieses für Geschwätz. Ja, aber die Frauen hatten hier recht. Sie haben die Wahrheit gesagt. Die Frauen waren die ersten Verkündiger der guten Botschaft. Jesus ist von den Toten auferstanden. Nicht die Männer, nicht die hartgesottenen Jünger, die mit Jesus überall unterwegs waren, sondern die Frauen waren die ersten Prediger eigentlich in der Bibel. Also die gute Botschaft der Auferstehung verkündigt haben. Vers 25, da sagte Jesus zu ihnen, was seid ihr doch schwer von Begriff? Warum fällt es euch nur so schwer, an alles zu glauben, was die Propheten gesagt haben? Hier kommt eine gewisse Frustration auf vielleicht. Oder vielleicht einfach nur eine starke Ermutigung. nicht mehr im Zweifeln zu bleiben, nicht mehr alles zu hinterfragen, nicht mehr kritisch zu sein, sondern endlich zu glauben an all das, was die Propheten und die Schrift gesagt hat. Und ich habe mich gefragt, warum ist es so schwer für uns? Warum ist das so schwer für uns, an das Ganze zu glauben? Warum? Ja? Und ich denke so, diese Jünger, die waren dabei, sie haben Jesus am Kreuz gesehen, wir haben es ja vor einem Jahr auch, ich habe es mal von der medizinischen Seite vorgelesen, was in Jesus passiert ist, das hat ja einige ein bisschen erschüttert, und wie er gelitten hat, sie haben gesehen, wie er ausgepeitscht wurde, wie er gefoltert wurde, wie er gelitten hat am Kreuz, wie er verblutet ist, wie er dort gehangen hat, wie er den Verzweiflungskampf gekämpft hat eigentlich, ja, und wie er dann gestorben ist und sie dann plötzlich ohne ihren Freund, ohne ihren Meister, ohne ihre Glaubenshoffnung alleine zurückgelassen worden sind. Die Jünger sind fischen gegangen. Die haben ihren Job an den Nagel gehängt, als Menschenfischer unterwegs zu sein. Ich möchte hier noch nicht. Und dann heißt es hier in Hebräer 2, Vers 14 bis 15 heißt es, weil diese Kinder nun Menschen von Fleisch und Blut sind, ist er auch ein Mensch von Fleisch und Blut geworden. Also Jesus ist auch ein Mensch geworden, wie wir. Ja? So konnte er durch seinen Tod den Teufel entmachten, der die Macht über den Tod hatte. Der Teufel hatte die Macht über den Tod. Das war die Macht des Teufels, zu töten, ja, zu vernichten, umzubringen, zu stehlen, zu zerstören. Das ist das, was der Teufel von Natur aus macht. Und der Teufel kann nicht anders. Er möchte unser Leben durcheinander bringen. Teufel, der Widersacher, der Durcheinanderbringer. Er will uns aus dem Konzept bringen. Er will uns hoffnungslos machen. Er hat daran Freude an solchen Geschichten. Ja? Und hier kam Jesus, der Fleisch und Blut geworden ist. Und dann durch den Tod am Kreuz entmachtete er den Teufel. Warum? Wie hat das gemacht? Weil der Lohn der Sünde ist der ewige Tod, ist der Tod. Und Jesus vergab uns am Kreuz alle unsere Schuld, alle unsere Sünden. Wir können mal in uns hineingehen jetzt vielleicht für einen kurzen Moment, überlegen, was habe ich so Schlimmes getan? Welche Dinge, für die ich mich vielleicht bis heute manchmal noch schäme? Und Jesus nahm diese Dinge und er nahm sie ans Kreuz. Er starb mit diesen Sünden am Kreuz. Und er nahm die Sünden mit sich. Dann heißt es hier weiter in Vers 26, musste nicht der Messias das alles erleiden, um dann in seine Herrlichkeit einzutreten? Danach erklärte er ihn in der ganzen Schrift alles, was sich auf ihn bezog. Er fing an bei Mose und er ging durch sämtliche Propheten und erklärte ihn. Er hat das nicht schon das Alte Testament, die Tora, die Propheten, wurde das nicht schon alles vorhergesagt, dass der Christus kommen wird, dass er leiden wird und dass er dann die Sünden auf sich nehmen wird, dass er sterben wird und dass er von den Toten auferstehen wird. Habt ihr das nicht gelesen? Seid ihr, ist das so unbegreiflich für euch? Ist es so schwer zu verstehen, so schwer zu glauben? Und das ist für uns so schwer und so unglaublich. Josef, komm mal kurz her, du bist heute mein Mitarbeiter hier, unfreiwillig. Hier ist eine Blume. Tut mir leid, die Blumen lieben, ne? Jetzt wird jetzt passieren. Hier, halt die mal fest. Stell dich mal hin, näher ran. Und jetzt ist dein Job, die Blume kaputt zu machen. Reiß sie auseinander. Ja. So, nacheinander reißt sie aus. Sie liebt mich nicht und so weiter. So. Okay. Vielen Dank. Jetzt reparier es wieder. Das ist unser Versuch, ne? Wenn wir solche Sachen reparieren wollen. Vielen Dank. Die Konsequenz des Todes ist so klar und deutlich. Die Sünde hat so viel Macht in unserem Leben und der Tod besonders noch. Und dann heißt es hier, dass die Menschen, durch die Furcht vor dem Tod werden sie versklavt eigentlich. So heißt es in der Bibel. Genauso wie der Adam. Der Adam, der hat gesündigt und versteckt er sich dann hinter einem Baum, versteckt er sich hinter den Feigenblättern. Das heißt, die instinktive Reaktion eines Menschen ist es, bei Sünde sich vor Gott zu verstecken. Und deshalb haben die Menschen Angst vor dem Tod. Das ist genauso wie mit einem Augenzwinkern. Wenn ich jemanden vor dem Gesicht so mache und dann gehen die Augen zu und du kannst nichts dagegen machen, genauso auch bei den Menschen. Wenn er sündigt, dann wird er diese Furcht vor dem lebendigen Gott haben. Und deshalb haben die Menschen Angst vor dem Sterben. weil sie unbewusst wissen oder nicht wissen. Sie haben Angst, was kommt danach? Und im Gewissen spüren sie, vielleicht muss ich mich rechtfertigen für das, was ich in meinem Leben getan habe. Die Menschen spüren, und das siehst du auch in allen Religionen, in allen Kulturen, spüren, dass das Leben irgendeine Prüfung ist, weil ansonsten macht das Leben keinen Sinn. Unser Leben hat Konsequenzen auf die Ewigkeit. Und jetzt kommt Jesus hier und er nimmt die Macht der Sünde weg. Sünde wird dir nicht mehr zugerechnet. Deine Sünden werden dir vergeben, wenn du an Jesus glaubst. Und somit hat der Tod auch keine Macht mehr über dich, weil du jetzt fröhlich sterben kannst, weil dort der Gott auf dich wartet, der dich nicht verurteilen wird und nicht verdammen wird. Wie oft habe ich mit Menschen aus dem Islam geredet oder aus anderen Religionen, Buddhismus, Hinduismus, wie auch immer. Und dann heißt es jedes Mal, ich hoffe, dass meine Taten ausreichen werden. Sie zählen an der Hand manchmal, wenn sie dann über Mohammed reden oder über ihre guten Taten reden, zählen sie. Und ich hoffe, dann frage ich sie, reicht es denn aus? Wirst du in der Ewigkeit ankommen? Und dann kriege ich als Antwort, ich hoffe es. Ich hoffe es. Bei den Buddhisten oder Hinduisten, wie auch immer, die dann sitzen, meditieren, auch gute Taten, Almosen geben und so weiter und so fort. Da ist auch die Hoffnung, dass wenn ich vielleicht dann gut lebe, im nächsten Leben, ja, die Hoffnung auf ein nächstes, besseres Leben ist da. Ich werde wiedergeboren. Wenn ich schlecht gelebt habe, bin ich, keine Ahnung, irgendein Insekt. Ja, und wenn ich dann halt gut gelebt habe, dann bin ich ein reicher Mann, ein Künstler, ein Schauspieler. Ja? Aber es gibt nur einmal das Leben, und dann heißt es in der Bibel, einmal das Leben und dann das Gericht und dann die Konsequenz für alles, was wir getan haben, wie wir es am Freitag gehört haben, für unsere Worte, für unsere Gedanken, für unsere Taten, die wir vollbracht haben. Und Jesus wusste das. Und dann kam er in diese Erde, er starb für uns am Kreuz und dann stand er von dem Tod auf. Und das finde ich so, das ist das, was zu mir am allermeisten spricht. Meine Sünden haben den Herrn ans Kreuz gebracht. Meine Hoffnungslosigkeit hat Jesus ans Kreuz gebracht. Oder besser gesagt, seine Liebe für mich hat ihn ans Kreuz gebracht. Aber weil ich nicht frei werden kann, weil ich mich nicht selbst reinigen kann von einem unreinen und schlechten Gewissen von meinen Sünden, hat er dieses Opfer auf sich genommen. Und ich finde das so klasse. Und dann denke ich wirklich, ich hab heute auch darüber nachgedacht, meine Taten, sogar als Christ, die ich vollbracht habe, die Dinge, die ich schlecht getan habe, wie ich manchmal mit meiner Frau, mit meinen Kindern umgegangen bin, mit meinen Eltern umgegangen bin, mit meinem Bruder umgegangen bin, oder mit anderen Menschen umgegangen bin. Dinge, wo ich denke noch sage, wie kann ich nur so, ich weiß nicht genau, ob ihr das kennt. Also bei mir ist es so 10-Jahre-Zyklus. Ich bin 10 Jahre älter und ich habe gedacht, damals wäre ich pfiffig und klug gewesen. Und dann schaue ich nochmal zurück und denke so, was für ein Idiot. Wie konnte ich so gehandelt haben? Wenn ich manchmal die Erziehung meiner Kinder denke, so, wie konnte ich damals so streng gewesen sein? Für Kleinigkeiten, Mann, das war Blödsinn. Oder mit meiner Frau kurz angebunden und dann dort zornig geworden, dies und das und so weiter. Warum konnte ich nicht gnädig sein? Dann wieder 10 Jahre später und ich habe gedacht, ich habe kapiert. 10 Jahre später, was für ein Idiot. Ja? Und das als Christ, als jemand, der Jesus kennt, der gedacht hat, ich habe was verstanden und erkannt, aber je älter ich werde, umso mehr erkenne ich meine Natur. Umso mehr erkenne ich aber auch automatisch, was Jesus für mich am Kreuz getan hat. Seine Gnade wird immer größer. Ja, in letzter Zeit haben die Leute ein bisschen Komplimente gesagt, du bist irgendwie anders geworden. Irgendwie wirkst du so irgendwie, weiß nicht, so stabiler und fröhlicher und so weiter. Ja, bin ich, weil ich habe wieder neu erkannt, was Jesus für mich getan hat. Und dass ich alleine durch meinen Glauben gerettet bin und ich muss nichts hinzufügen. Ich muss nicht meine Sünden wegbeten, wegbibelleseln, ja, wegfasten. Jesus hat es für mich getan, am Kreuz. Und meine Sünden konnten ihn nicht im Tode festhalten. Sie konnten nicht in der Finsternis festhalten. Sie konnten ihn nicht in dem Zorn Gottes festhalten. Er hat sie überwunden. Er ist auferstanden. Meine Sünden sind nichts mehr, haben keine Macht mehr. Sie wurden entmachtet. Das hat Jesus für mich getan. Deshalb seine Auferstehung heißt für mich, meine Sünden haben keine Macht mehr. Sie haben keine Macht, Jesus in der Finsternis zu fesseln, in dem ewigen Tod zu fesseln, sondern er hat meine Sünde überwunden. Und das ist eine Hoffnungsnachricht. Wahnsinn, Wahnsinn. Wie kriege ich meine Schuld, meine Sünde weg? Jesus hat das getan. Er reinigt mein Gewissen. Vers 26. Musste nicht der Messias, der alles erleiden, um dann in seine Herrlichkeit einzutreten? Danach erklärte er in die Schrift, die ganze Schrift und alles, was sich auf ihn bezog. Er fing bei Mose an und ging durch sämtliche Propheten. So erreichten sie das Dorf, zu dem sie unterwegs waren. Jesus tat so, als ob er weitergehen wollte. Doch die Jünger hielten ihn zurück und baten: Bleib doch bei uns. Es ist schon Abend und gleich wird es dunkel. Da ging er mit ihnen ins Haus. Und als sie sich dann am Tisch niedergelassen hatten, nahm Jesus das Fladenbrot, sprach das Segensgebet darüber, so wie er schon oft davor auch getan hat, brach es in Stücke und reichte es ihnen. Und dann gingen ihnen die Augen auf und sie erkannten ihn. Doch im selben Augenblick wurde er vor ihnen unsichtbar. Ich liebe diese Stelle. Ich liebe diese Stelle. Warum? Weil Jesus ist gekommen, um den Glauben zu entfachen. Gott liebt es, durch den Glauben zu arbeiten. Er hat sogar gesagt, das ist der Weg, wie ihr zu mir kommen könnt, durch den Glauben. Es gibt keinen anderen Weg, außer durch den Glauben an Jesus Christus, an den Tod, zu dem himmlischen Vater zu kommen. Wir haben Zugang zu den ganzen himmlischen Schätzen durch den Glauben an Jesus. Wir können sogar durch den Glauben, durch Jesus, durch den Messias und an unseren Herrn sogar ein Stückchen Himmel auf diese Erde bringen. Durch unsere Gebete, durch den Geist Gottes, durch den Frieden, den wir haben, können wir in diese Welt oder kann Gott durch uns, durch Jesus Christus, in diese Welt hineinwirken. Und dann Vers 32 heißt es ja, und das ist auch so schön hier, also genau, und dann in dem Moment, wo sie ihn erkannten, wo sie wieder sozusagen ein Wunder erlebt haben, verschwand Jesus vor ihren Augen. Jetzt wäre doch der Moment, zusammen zu bleiben, zu feiern. Aber dazu ist Jesus nicht gekommen. Jesus muss zu dem Vater gehen. Und er bleibt auf dieser Erde, diese 40 Tage, 40 Nächte, wo er noch auf der Erde war. Das ist meine persönliche Auslegung. Er ist geblieben wegen den Jüngern. Er musste bleiben, weil sie immer noch ungläubig waren. Und er musste sich ihnen zeigen. Er musste Wunder tun. Aber er tat es auch nicht so einfach. Er ging nicht einfach zu den Jüngern und sagen, tada, ich bin da. Sondern er hat das ganz interessant gemacht. Bei Maria fing er an. Bei den Frauen am Grab fing an und dann sind sie dann zu den Jüngern gelaufen, haben dort erzählt, sie hielten das für ein Geschwätz. Warum hat er sich nicht bei seinen engsten Jüngern offenbart? Weil sie der Schlag am härtesten getroffen hat. Für sie war Jesus so unmöglich, da gibt es keinen mehr. Egal, was die Schrift sagt, sie waren blind, mit Blindheit geschlagen, durch ihre Logik, durch das, was sie vom Leben kannten. Und in dem Moment, wo sie ihn erkennen, wird Jesus unsichtbar vor ihnen. Und dann sagen sie Folgendes: Brannte nicht unser Herz, als er unterwegs mit uns sprach und uns den Sinn der Schrift erschloss? Sagten sie da zueinander: Wir können nicht beweisen, also wissenschaftlich beweisen, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Wir haben Zeugen aus der Bibel. Wir haben die Geschichten aus der Bibel. Wir haben heute auch Geschichten, auch, wo Menschen immer wieder Begegnungen mit Jesus gehabt haben, dass er von den Toten auferstanden ist. Aber eine der stärksten Arten, wie Gott heute noch wirkt und arbeitet, ist: Brennt nicht dein Herz, wenn du sein Wort hörst. Brennt nicht das Herz, wenn du die Bibel liest. Brennt nicht dein Herz. Das kennen wir auch sogar, wenn ihr manchmal so unerwartet vielleicht jemand erzählt haben, wie wir zum Glauben gekommen sind. Das ist mir so oft schon passiert. Irgendwie immer Gespräche gab, plötzlich konnte ich jemandem erzählen, wie ich zum Glauben gekommen bin. Und da habe ich gemerkt, ein Feuer entstand in meinem Herzen. Ich habe gemerkt, ich selbst wurde erfrischt. Ich wurde belebt. Wenn der Heilige Geist redet, dann brennt unser Herz. Und das ist ein starkes und wichtiges Reden Gottes. Wie antwortest du auf dieses Reden? Wie antwortest du darauf, dass auf diese Nachricht von dem Tod und der Auferstehung Jesu Christi? Wie reagierst du darauf? Wir sehen hier in Vers 33, unverzüglich brachen sie auf und kehrten nach Jerusalem zurück. Ihre Pläne haben sich verändert. Sie wollten nach Emmaus gehen, aber diese Botschaft hat ihr Leben verändert. All die Pläne, die sie sich im Leben gemacht haben, haben sie über den Haufen geworfen und sind zurückgekommen nach Jerusalem. Da, wo ihr Meister und Messias getötet wurde, da, wo die Feinde sind, da sind sie wieder zurück hingegangen. Ihr Herz wurde verändert. Und sie gingen wieder zu den Elf und sagten ihnen und erzählten ihnen alles und sagten: Der Herr ist wirklich auferstanden. Sie riefen diese ihnen entgegen. Er ist Simon erschienen. Da berichteten die beiden, was sie selbst unterwegs erlebt hatten und wie sie ihn am Brechen des Brotes erkannt haben. Gott möchte sich uns offenbaren. Denn das ist das ewige Leben, dass wir seinen Sohn Jesus Christus erkennen. Wer das erkannt hat, wer das im Glauben angenommen hat, er hat das Privileg, das Vorrecht, Kind Gottes zu werden. In Hebräer 6, Vers 11 heißt es, aber ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Es ist unmöglich. Das ist eine Aussage. Du kannst Gott ohne Glauben nicht gefallen. Du kannst dich drehen und wenden, du kannst Emotionen und Gefühle und irgendwie versuchen da. Nein. Durch den Glauben können wir Gott gefallen. Denn wer zu Gott kommt, muss glauben, dass es ihn gibt, dass er existiert und dass er die belohnt, die ihn aufrichtig suchen. Dass es sich denen offenbaren wird, die ihn aufrichtig suchen. Und wir haben die Wahl. Wir haben die Wahl, wie wir auf dieses Brennen in unserem Herzen, auf diese gute Botschaft, die stärkste und die schönste Botschaft des Universums reagieren können. Mit dem Glauben oder Unglauben. Ja? Und der Glaube ist sowas wie der Wasserhahn. Wenn ich den Wasserhahn aufdrehe, ja, dann fließt das Wasser. Und so auch der Glaube. Er ist der Wasserhahn in uns. Wenn wir den Glauben zu Gott aufdrehen, dann kann Gott in uns hineinfließen durch seinen Heiligen Geist. Und uns diese wahre Errettung schenken, die spürbar und greifbar in unserer Seele zu finden ist. Nicht mit Händen, aber in unserer Seele. In Johannes 11, 25 bis 27, da heißt es, da hat Jesus mit der Martha gesprochen. Da sagte Jesus, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer nicht glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Das heißt, deine Sünden werden keine Macht mehr über dich haben. Deine Sünden werden dir nicht den ewigen Tod bringen, wenn du an mich, also an Jesus, glaubst. Und wer im Glauben an mich lebt, wird in Ewigkeit nicht sterben. Glaubst du das? Und das ist die Frage heute an dich, hier vor Ort, aber auch online. Glaubst du das? Das ist die Frage. Bist du bereit, heute den Wasserhahn aufzudrehen, damit Gott in dein Leben hineinfließen kann? Bist du bereit, deine Sünden abzulegen? Bist du bereit, heute konsequent dein Leben Jesus zu übergeben und ihn in dein Leben einzuladen? Sie hat gesagt, ja, Herr, antwortete sie. Ich glaube, dass du der Messias bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Ja, Herr, ich glaube. Und ich wünsche uns allen, dass wir genauso wie die Jünger antworten können. Ja, Herr, ich glaube dir. Ich glaube deinem Wort. Ich glaube diesem Brennen in meinem Herzen. Ja, ich glaube, dass das von dir kommt. Ich habe mal im Internet eingegeben, Beweise für die Auferstehung Jesu Christi. Gibt es Beweise? Gibt es so, irgendwie ist klar und deutlich und so weiter. Und es ist kein Beweis, aber es gibt ein Verhalten, welches als Beweis gedeutet wird. Und zwar, als Jesus ans Kreuz geschlagen wurde, hat man sozusagen den Kopf der Schlange abgehauen. Man hat den Anführer getötet. Man hat den Kriegsherrn erledigt. Und die Armee hat sich zerstreut. Ja, das ist wie ein Körper ohne Kopf, der noch am Zappeln ist. Und das, was die Historiker festgehalten haben, was sie erstaunlich finden, interessant, haben sie gesagt, was sie fasziniert hatte, ist, dass diese Jünger zurück nach Jerusalem gegangen sind und als sie erkannt haben, verstanden haben, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Und ich habe euch heute gefragt, was bewirkt die Auferstehung Jesu in eurem Leben? Und man hat gesehen, ihre Furcht vor dem Tod wurde genommen. Sie gingen auf die Straße. Sie gingen zu diesen Leuten, die geschrien haben, kreuzigen, kreuzigen, und verkündigten die gute Botschaft. Sie hatten keine Angst mehr vor dem Tod, weil sie wussten, der Tod hat keine Macht. Und ich habe mich gefragt, wie oft ist es noch in unserem Leben so, weil wir unsicher sind in der Gnade, in der Liebe Gottes, dass sie immer noch mit Furcht durchs Leben durchlaufen. Statt mutig durchs Leben zu gehen. Sag mal, ich habe heute nichts zu essen. Oder heute wird eine Atombombe abgeworfen über Bielefeld als Beispiel. Dann haben wir eine ewige Hoffnung. Aber Menschen, die das nicht haben, sie haben Angst, aber wir haben diese lebendige Hoffnung. Und deshalb können wir in dieser Zeit, die wir an Jesus glauben, können wir ein starkes Licht, ein starker Hoffnungsträger sein, weil wir diese Hoffnung des ewigen Lebens in uns tragen. Ich muss ehrlich sagen, manchmal packt mich auch die Angst. Aber wisst ihr wie? Anders als früher. Früher habe ich wirklich Angst gehabt vor dem Tod. Was, wenn es eine Hölle gibt? Und so weiter und so fort. Und nachdem ich geglaubt habe, wurde ich im gleichen Moment frei von dieser Angst. War sehr faszinierend. Und ich war in keiner Kirche zu Hause. Ich wurde frei von dieser Angst. Und manchmal packt mich noch diese Angst. Wisst ihr wann? Wenn ich nicht so klar und deutlich mit Jesus unterwegs bin. Dann, wenn ich mich sehr distanziert habe von ihm. wenn ich keine Gemeinschaft mit ihm gehabt habe, dann frage ich mich, oh, ich habe so viel Mist wieder gemacht. Herr, reicht es? Oder muss ich noch was hinzufügen? Wenn ich aber stark mit Jesus unterwegs bin, habe ich keine Todesangst. Also die Distanz, die Beziehungsdistanz zu Jesus ist abhängig, ob ich Angst habe oder nicht Angst habe. Manchmal, obwohl ich auch nah mit ihm dran bin und plötzlich zum Beispiel, keine Ahnung, jemand stark bremst, merke ich, plötzlich packt mich eine Angst, aber es ist eine andere Angst. Es ist so wie ich stehe mit dem Fallschirm und plötzlich habe ich meinen Fallschirm dabei. Ah, ja, ich habe meinen Fallschirm, ich bin bereit. Aber es ist nicht mehr die Angst direkt, was nach dem Tod passieren wird, sondern eher so ein kurzes Abchecken. Bin ich safe? Bin ich mit Gott unterwegs? Und diese Garantie, diese Sicherheit kriegen wir durch den Glauben an Jesus. Und ich möchte dich heute einladen, wenn du im Glauben schon länger unterwegs bist, aber immer noch mit Furcht zu kämpfen hast, mit Unsicherheit zu kämpfen hast, dann liegt das vielleicht daran, dass du deine Hoffnung, dein Glauben nicht vollkommen auf das gestellt hast, was Jesus am Kreuz getan hat. Wenn es dir aber noch komplett fehlt und du eigentlich in dir ein schwarzes Loch drin hast und du merkst dieses schwarze, ich habe heute in den Nachrichten gelesen, bevor ich hingekommen bin, das schwarze Loch hat sich verschluckt. Also in der Sonnenstraße gibt es ein schwarzes Loch und das hat sich wohl verschluckt. Interessant. Manchmal verschluckt sich unser schwarzes Loch auch. Ja? Das sind die Zeiten, wo wir nachdenken müssen. Was fehlt mir? Warum habe ich mich gerade verschluckt? Dann brauchst du Jesus, den du heute im Glauben in dein Leben einladen kannst. Ganz einfach durch ein Gebet. Ich bete das jetzt auch ein bisschen so vor. Wer es gerne mitbeten möchte, kann gerne mitbeten und dann wirklich im Glauben, wie wir es heute gehört haben, Jesus in seinem Herzen aufnehmen. Ich bete. Unser Gott und Vater, unser Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du Mensch geworden bist. Und dass du unsere dreckigsten und schlimmsten Sünden auf dich genommen hast. Egal, Herr, egal was es ist, Herr. Es konnte dich nicht im Tode festhalten. Du bist von den Toten auferstanden. Und durch dich haben wir eine ewige Erlösung, eine ewige Vergebung, eine ewige Garantie. Herr Jesus, heute möchten wir dich im Glauben annehmen. Dir danken, dass du meine Schuld, meine Sünde vergeben hast. Danke, Herr Jesus, dass du für mich gestorben bist und dass du von den Toten auferstanden bist und ich jetzt mit dir ewig leben darf. Im Namen Jesu Christi. Amen. Amen. Der Herr ist auferstanden. Amen.